2020 erreichte Joe Kelly, einer der Kelly-Geschwister, beim 25. RTL-Spendenmarathon die unglaubliche Summe von 1.947.000 Euro für notleidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. Während der Fernsehübertragung läuft häufig so ein Live-Ticker am unteren Rand der Übertragung. Dort werden dann die Namen einzelner Personen angezeigt, also zum Beispiel Daniel K. 50 Euro, Herr und Frau W. 150 Euro, Daniela S. 10 Euro und so weiter. Schämen tut sich da keiner. Ganz im Gegenteil. Wer spendet, wird namentlich erwähnt und bekommt somit eine kleine Anerkennung. Es ist doch auch ein tolles Gefühl, wenn man mit einer kleinen Spende etwas Gutes tun kann. Springen wir jetzt mal 2000 Jahre in die Vergangenheit zurück in den Tempel in Jerusalem. Damals steht der Tempel nämlich noch und Menschen strömen dort hinein. In den Vorhöfen lesen wir, es ist ein Gewimmel, dort sind die Händler, die verkaufen Vögel, dort sind die Geldwechsler, die wechseln in eine ordentliche Währung. Und das führt bei Jesus dazu, dass er einen kleinen Gefühlsausbruch bekommt. Und weil Jesus jetzt im Moment gerade in Jerusalem ist, vorher ist er ein bisschen durch Galiläa gestreift, ging er regelmäßig in das Haus seines Vaters, wie er es nennt. Und was er dort einmal beobachtet, das lesen wir in Markus 12, in den Versen 41 bis 44. Ich lese nach Luther 2017. Überschrieben das Schärflein der Witwe. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Zunächst möchte ich ein paar Begriffe klären, weil sie uns nicht mehr so geläufig sind. Der sogenannte Gotteskasten ist ein Spendenkasten, in den die Tempelbesucher ihre freiwillige Gabe hineinwerfen konnten. Werfen ist ja eigentlich das bessere Wort, obwohl Luther hier einlegen sagt, weil diese Kästen eine Form hatten, dass man gar nicht mit der Hand so tief hineingreifen konnte, dass man etwas ablegen konnte, sondern man musste es vorher loslassen. Das hat außerdem verhindert, dass man gleichzeitig auch Geld rausnehmen konnte. Ganz schön schlau, diese Tempelplaner. Also Gotteskasten ist ein Kasten, in den man etwas hineinwirft. Insgesamt gab es 13 solcher Schatzkästen, wie sie auch heißen, wobei 12 von diesen einen ganz bestimmten Zweck hatten. Sie dienten zum Beispiel für die Tempelsteuer. Der 13. Kasten, dem Jesus hier gegenübersetzt, ist ausschließlich für Spenden, die nur Gott zugedacht sind, zum Beispiel in Form von Brandopfern. Also nicht zur Versorgung der Tempeldiener und auch nicht zum Erhalt des Gebäudes gedacht war, ausschließlich für Gott. Für den, dessen Name für die Juden unaussprechlich ist, an dem Ort, an dem er selbst sagt, dass er dort wohnt und dass er von seinem Volk angebetet werden will. Das Zweite, Jesus ist nicht indiskret, wenn er um die Spendensumme der Menschen weiß. An jedem Opferkasten dient ein Priester. Der Spender oder die Spenderin nennt die Summe und den Zweck der Spende. Und der Priester prüft dann die Summe auf ihre Richtigkeit. Kurzer Einwurf, wäre das mal etwas für unsere Kollekte am Sonntagmorgen? Fragen wir den Kassierer. Nein, besser nicht, sagt er. Gut. Menschen, die sich also in der Nähe eines Kastens aufgehalten haben, bekamen natürlich mit, was geredet wurde. Jesus jedenfalls hat diesen Vorgang beobachtet und gehört. Und damit kommen wir zu dem Begriff Geld, der hier in der Geschichte vorkommt. Geld und Schärflein, wie es bei Luther heißt. Ein gängiges Zahlungsmittel zur Zeit Jesu waren Bronzemünzen, eine griechische Währung. In einem Nebensatz sagt Markus dann, Heller, das ist dann die römische Währung sozusagen, die Umrechnung. Während die Reichen viele dicke Münzen einwerfen, wirft die Witwe zwei Schärflein ein. Lepton ist auch der Name dafür. So ist auch die Bezeichnung für ein äußerst geringes Stück Bronze. Also das Leichtgewicht unter den Münzen, sozusagen der Pfennig unter den Euros oder noch viel weniger. Zwei Stück wirft sie ein. So viel, dass sie sich eigentlich davon einen halben Spatz hätte kaufen können. Also ungefähr eine Drittelmahlzeit für einen Menschen. Das nächste, die Witwe wird erkannt an ihr, dass sie als Witwe erkannt wird, das erkennt man an ihrer Kleidung. Denn es war üblich, dass verwitwete Frauen Kleidung aus dunklem Ziegenhaar trugen. Mit diesen Informationen schauen wir jetzt noch einmal in die Geschichte. Jesus sitzt also strategisch günstig im Tempel am Gotteskasten, um, sagen wir mal, die Spendenbereitschaft der Tempelbesucher zu beobachten. Dass er sich ausgerechnet an den Gotteskasten setzt, der, wie erwähnt, eben nur für Gott gedacht ist, das gibt schon einen Hinweis, worauf diese Erzählung hinausläuft, aber dazu kommen wir später. Ein reges Treiben herrscht in den Vorhöfen, das sagte ich ja schon. Und Jesus hat bestimmt gute Ohren, wenn er jeweils die Summe hört, die der Spender oder die Spenderin mitbringt. Vielleicht aber posaunen sie es auch ordentlich heraus, damit auch alle anderen Umstehenden hören, wie großzügig doch der Spender ist. Ich gebe 100 Bronzemünzen. Ich gebe 55 Bronzemünzen. Ganz ähnlich wie beim Spendenmarathon. Die Art des Rausposaunens hat Jesus an anderer Stelle verurteilt. In der Bergpredigt mahnt er die Menschen, wenn sie für Arme spenden, dann sollen sie es so heimlich tun, dass nicht einmal die linke Hand weiß, was die rechte gibt. Denn offensichtlich gibt es Leute, denen es um die Ehre vor den Menschen geht. Jesus nennt diese Menschen Heuchler. Am Gotteskasten mag es also ähnlich gewesen sein. Jesus beobachtet, wie die Reichen eine ordentliche Summe in den Kasten werfen. Sie lassen sich nicht lumpen und Reichtum steht auch gar nicht in der Kritik. Reichsein ist nämlich gar nicht per se schlecht. Doch kann er eine schlechte Wirkung haben. So wird es an verschiedenen Stellen in der Bibel auch dargestellt, nämlich eine falsche Sicherheit bieten. Der reiche Jüngling beispielsweise hängt förmlich am Geld fest. Alle Gebote hat er gehalten, aber als Jesus ihn auffordert, sein Vermögen zu verkaufen, um ihm nachzufolgen, da kann er einfach nicht mehr mit. Sein Reichtum hat ihn fest im Griff. Es macht auch etwas aus ihm, es verleiht ihm Ansehen. Ein Phänomen, das sehr aktuell ist. Hast du was, dann bist du was. Das sagt doch schon eine Menge aus. Und da liegt auch das Problem des Reichtums. Es soll den Wert eines Menschen darstellen und aufpolieren. Demgegenüber las ich neulich ein Zitat in meinem Kalender von einem unbekannten Verfasser. Wer sich als wertvoll erlebt, braucht sich nicht wichtig zu machen. Wer sich als wertvoll erlebt, braucht sich nicht wichtig zu machen. Das klingt für mich ganz anders. Wertvoll bin ich auch ohne Vermögen auf dem Bankkonto. Ob mich jetzt andere bewundern, weil ich ein dickes Auto fahre, kann mir doch total egal sein. Und das scheint auch die Dinge dann ins rechte Verhältnis zu setzen. Dann kann ich auch abgeben und muss nicht krampfhaft daran festhalten. So wird auch Reichtum zum Segen für viele. für die Geber und für die Empfänger. Wenn ich bereit bin zu teilen, denn einen fröhlichen Geber, so heißt es auch, den hat Gott lieb. Wie gesagt, es geht Jesus in dieser Erzählung nicht um die Kritik am Reichtum generell und er will eigentlich auch jetzt nicht unbedingt das Soziale daran kritisieren. Er will auf etwas anderes hinaus. Es kommt eine Witwe, erkennbar an ihrer Kleidung, und das sorgt bei mir erst einmal für Unbehagen. Es stellt ihre gesellschaftliche, soziale Stellung deutlich heraus. Dass die Witwe in dieser Erzählung so finanzschwach ist, weist jedenfalls darauf hin, dass sie keinen familiären Rückhalt hat. Ich denke an die Geschichte von Ruth und Naomi. Und in der jüdischen Sitte ist es eine ganz schön komplexe Angelegenheit, wenn man eine Witwe versorgen will. Da muss erst der richtige Verwandte gefunden werden und möglicherweise hat der gar kein ausreichendes Vermögen. Vielleicht ist es aber doch ein Vorteil, für sie an der Kleidung erkannt zu werden, weil man ihr eine gewisse Mildtätigkeit dann entgegenbringt. Sie kann nichts für ihren Familienstand. Lassen wir mal ein Stück Brot extra für sie vom Tisch fallen. In den biblischen Geschichten sind Witwen exemplarisch für Randgesellschaft, sozial Schwache, Ausgegrenzte. Wie geht es Menschen, die schon von Weitem als eine Person erkannt werden, die einfach nicht dazugehört? Eine Person, die am gesellschaftlich-sozialen Leben nicht mehr teilnehmen kann, weil die finanziellen Mittel fehlen, weil die Sprachkenntnisse nicht da sind, weil die Gesundheit futsch ist, weil ihr Leben aus der Bahn geraten ist, finden sie bei mir, finden sie bei dir mitleidige Blicke, ein Kopfschütteln? Jesus lehnt sich gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und andere menschenfeindliche Verhaltensweisen auf. Darin ist er unübertroffen. Kinder, Frauen, Aussätzige, Ehebrecherinnen rücken bei Jesus immer vom Rand in die Mitte. Und zwar so, dass allen klar wird, eure Grenzen sind nicht meine Grenzen. Eure Regeln sind nicht meine Regeln. Ihr errichtet Mauern in euren Herzen. Aber Standesunterschiede und Bildungsunterschiede und Geschlechtsunterschiede sind kein Kriterium für den Wert eines Menschen. Auch wenn sie immer dazu genutzt werden, um andere herabzusetzen, um mich aufzuwerten. Im Kern sagt es, ich bin besser. Besser als du. Besser als gedacht. Eine Haltung, die ihre zerstörerische Macht nicht nur in den Beziehungen zwischen Mensch und Mensch ausübt, sondern vor allem in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Vor Gott sind alle Menschen gleich, gleich wert und gleich verloren. Diese Verlorenheit ist unüberwindlich. Weder Geld noch gute Taten oder Abstammungsurkunden ändern daran etwas. Nur der Sohn Gottes kann die Trennung zwischen Gott und Mensch aufheben. Und das fordert etwas anderes. Echtes Opfer, echte Hingabe. Nun kommen wir zu dem, was ich schon am Anfang angedeutet habe. Jesus sitzt vor dem Gotteskasten. Alles, was dort hineingeworfen wird, dient einzig und allein zur Ehre Gottes. Er beobachtet, wie das Volk und viele Reiche viel einwerfen und was die Witwe einwirft. Und dann ruft er seine Jünger zu sich. Er beginnt mit den Worten Amen. Oder wahrlich, ich sage euch, das heißt so viel wie Achtung, jetzt sage ich euch etwas fundamental Wichtiges. Was die Reichen hineinwerfen, ist viel, aber in meinen Augen wertlos, weil sie aus ihrem Überfluss abgeben. Es kostet sie höchstens eine kleine Einschränkung, wie zum Beispiel ein Bier weniger am Abend. Nicht dramatisch jedenfalls. Was die arme Witwe in den Kasten hineinwirft, ist wenig, aber in meinen Augen viel. Mehr als alle anderen gegeben haben. Denn sie gibt aus Liebe zu Gott alles, was sie hat. Das ist es, was mit echter Hingabe gemeint ist. Echte Hingabe will nicht nur einen kleinen Teil von mir, vielleicht ein bisschen Zeit hier, noch ein kleines Ehrenamt dort. Echte Hingabe erfordert mich ganz. Als ganze Person. Und das knüpft an eine Unterredung an, die Jesus mit einem Schriftgelehrten hatte. Wenige Verse zuvor, im selben Kapitel, wird Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt, was ist das höchste Gebot? Und Jesus antwortete ihm, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von deiner ganzen Seele, mit deinen ganzen Gedanken und mit aller deiner Kraft. Und ich füge hinzu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt kein anderes Gebot, das höher ist als diese beiden, sagt Jesus. Hör gut zu, Israel. Gott ist alles. Gott ist der einzige Herr, der einzige, den du mit deinem ganzen Sein, dazu gehört Herz, Seele, Verstand, Lebenskraft und mit allem, was du hast und bist, lieben sollst. Lieben heißt, gib alles hin. Klammere dich nicht an deinen Besitz. Werte dich nicht selbst auf, indem du deinen Sitz oder deine Stellung oder deinen Einfluss oder deine Herkunft zur Schau stellst. All das ist bedeutungslos. Nichts davon ist in meinen Augen etwas, womit du mich beeindrucken könntest. Du bist mir wichtig. Dein Vertrauen ist mir mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Wenn du mir dein Vertrauen schenkst, dann kann ich dir alles andere, was du zum Leben brauchst, geben. Denn dass du ein Mensch mit Bedürfnissen bist, weiß ich. Die Vögel und alle anderen Tiere werden auch von mir versorgt. Bist du mir da nicht viel mehr wert als sie? Mit all deinen Sorgen, deinen Bemühungen nach Selbstversorgung wird dein Herz nicht freier oder froher, sondern knickriger und kleiner. Am Gotteskasten sieht Jesus nicht nur, welche Summe die Menschen einwerfen. Er sieht das Herz an, das sie dabei haben. Die einen werfen viel ein, behalten aber ihr Vertrauen zurück. Die Witwe wirft alles ein, was sie hat. Sie wirft ihr Vertrauen auf Gott. Sie wirft alle ihre Sorgen im Vertrauen auf Gott. Sie liebt Gott wirklich mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele, mit all ihren Gedanken und ihrem ganzen Besitz. Ihr Opfer, ihre Hingabe ist in Jesu Augen das Größte. Allein durch diese Hingabe wird Gott geehrt. Ist das nicht ein allzu hoher Anspruch? Ja, es ist ein Anspruch. Aber vor diesem Anspruch kommt der Zuspruch Gottes. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Weil Jesus zuerst den Weg der totalen Hingabe geht, weil Jesus sich für uns opfert, damit die Trennung zwischen Gott und uns aufgehoben ist. Dieses Geschenk wird uns in Christus gemacht. Annehmen kann es nur jeder für sich selbst. Darauf vertrauen kannst nur du. Wenn du ihm alles gibst, dann wirst du auch von ihm alles empfangen. Darauf kannst du dich verlassen, denn er verlässt dich nicht. Dafür bist du ihm wertvoll und kostbar in seinen Augen. Amen.